viel potenzieller Mehrwert, wenig Aufwand. Heute sprechen wir über das Präparat, das ich als einziges jeden Tag zu mir nehme, nämlich das Magnesium. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Gesundheitswerkstatt und einem schönen Thema, nämlich dem Magnesium. Ich möchte mit euch drei Fragen durchdenken, nämlich erstens, was ist das Magnesium, welche Rolle hat es in unserem Organismus, wie hoch ist unser Tagesbedarf bzw. was passiert bei einem Mangel und drittens, wie kann man dann eine optimale Versorgung sicherstellen oder wie sieht eine pfiffige Substitution aus? Und das Magnesium, das führt ein bisschen ein Stiefkind-Dasein. In der Medizin, da kümmern wir uns gar nicht so richtig drum. Ich werde auch gleich ein bisschen skizzieren, warum das so ist. Aber es ist eigentlich total sinnig, auf einen adäquaten Magnesiumspiegel oder eine Versorgung zu achten, weil es an ganz, ganz, ganz vielen Punkten im Organismus seine Finger im Spiel hat. Also das Magnesium ist ein positiv geladenes Ion, ein Kation oder im Volksmund sagt man auch ein Blutsalz, wenn man es dann eben Blut eben misst. Und es ist zum Beispiel an über 300 Enzymreaktionen beteiligt. Und es sind häufig solche, die mit Alterungsprozessen zu tun haben, also mit Entzündungsregulation und DNA-Stabilisierung und so weiter und so fort. Und deswegen mogle ich mich jetzt auch ein bisschen aus der Affäre, weil es gar nicht so einfach ist, das auf einzelne Prozesse jetzt runterzuschreiben. Das ist zum Beispiel beim Vitamin C irgendwie einfacher. Da kann man sagen, okay, das macht diesen und diesen und diesen Signalweg und dafür brauchen wir das und dann können wir da Gewebe erhalten und reparieren und sowas. Das ist beim Magnesium ein bisschen vielschichtiger. Trotzdem kann man zum Beispiel drei Bereiche, die relativ gut umschrieben sind, skizzieren. Und da wäre das erste der Knochenstoffwechsel. Also im Knochen denkt man vielleicht, ah, das ist so totes, sklerosiertes Gewebe, aber das ist ja richtig Action. Also im Knochenmark sowieso, wo die ganzen Blutzellen hergestellt werden, aber auch in den äußeren Schichten, die ja eben vermeintlich so hart und ja irgendwie unflexibel sind, da habe ich immer Stoffwechselaktivität. Und da gibt es zum Beispiel die Osteoklasten und die Osteoblasten. Das sind zwei so Zellarten, die den Knochen konstant auf- und abbauen. Die Osteoklasten, die zerlegen den, die bauen den ab, die machen den irgendwie löchrig. Und die Osteoblasten, die füllen den wieder auf, die bauen das Knochengewebe wieder auf. Und das ist eben ein Regulationsprozess, der durch verschiedene Faktoren bedingt oder moduliert wird. Also zum Beispiel, wenn wir körperlich aktiv sind, ja, dann ist da eine Belastung und dann sind die Osteoblasten aktiver und machen unseren Knochen dichter. Und das wollen wir natürlich haben. Wir wollen im ganzen, also im frühen Erwachsenenalter eine hohe Knochendichte haben und die dann möglichst lange ins Alter halten und keine Osteopenie oder dann irgendwann Osteoporose haben, das mit einem hohen Frakturrisiko einhergeht. Und das Magnesium, das ist sowohl einfach im Knochengewebe ein wichtiger Bestandteil, aber es reguliert auch diese Osteoblasten, dieses Spiel oder diesen Tanz, den die spielen. Das heißt, wenn ich zu wenig Magnesium habe, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in Richtung Osteopenie, Osteoporose und Frakturrisiko im Laufe des Lebens bewege, erhöht. Ein zweiter Punkt, den man ganz gut umschreiben kann, ist die Glukoseregulation. Da hat das Magnesium auch an verschiedenen Stellen seine Finger im Spiel. Aber ein Punkt ist zum Beispiel, dass wenn das Insulin im Organismus an die Zellen, an die Insulinrezeptoren andockt, dann braucht es dafür das Magnesium. Und das ist natürlich wichtig, damit die Zelle das Signal hat, okay, jetzt ist Glucose da, Insulin sagt der Zelle Bescheid, damit die einmal die Tore aufmacht, die Glucose reinlässt und daraus ja letztlich Energie herstellen kann und irgendwie Action und eben die Aufgabe, die jeweilige Zelle hat, erfüllen kann. Und wenn jemand jetzt im Magnesiummangel ist, dann kann man sowohl auf molekularer Ebene beschreiben, aber auch in so Kohortenstudien abbilden, dass man eben tendenziell leichter und eher in Richtung Stoffwechselungesundheit oder Dysbalance unterwegs ist. Das wäre ein zweiter Punkt. Und ein dritter, das wäre im Nervensystem die Reizweiterleitung. Also Magnesium fungiert als ein NMDA-Antagonist oder GABA-Agonist. Es reguliert diese Natrium-Kalium-Kanälchen, die an den Zellmembranen sind. Und das sind alles Sachen, die in der Reizweiterleitung im Nervensystem eben wichtig sind. Also wer mal so ein Neuron oder eine Nervenzelle als Skizze gesehen hat, das sind wie so Bäume, die ihre Wurzeln ausstrecken und dann irgendwo ihre Kumpels finden und sich mit anderen Nervenzellen eben verbinden. Und dann kann ein Signal von A nach B geschickt werden. Und für diese Signalweiterleitung ist eben das Magnesium ein wichtiger Kofaktor oder den braucht es dafür, dass das gut gelingt. Und jetzt ist es bei einem Mangel so, das ist wahrscheinlich auch das klassischste Symptom, wo jeder sagt, ja, musst du Magnesium substituieren, wenn jemand Muskelkrämpfe hat. Weil, wenn jemand jetzt seine Muskeln zum Beispiel beim Training aktiviert und nutzt, dann ist es ja nicht nur das Muskelgewebe, das da aktiv ist, sondern der Muskel, der wird ja innerviert vom Nervensystem. Also das ist eine neuromuskuläre Aktivität. Da braucht es das Muskelgewebe, aber auch die Innervation durch das Nervensystem. Und wenn ich dann zu wenig Magnesium habe, dann funktioniert eben zum Beispiel diese Natrium-Kalium-Kanalregulation nicht so gut. Dann sinkt die Reizschwelle und dann kommt es leichter zum Krampf in der Muskulatur, weil wie eine Übererregung da ist. So kann man es ein bisschen denken vielleicht. Aber auch an anderen Punkten, zum Beispiel in Bezug auf Migräne, ist meine Erfahrung oder gibt es Leute, die das so berichten, dass wenn jemand häufig Migräneanfälle hat, also wirklich eine diagnostizierte Migräne und nicht so einfach ab und zu Kopfschmerzen, und man dann ganz gezielt und großzügig eine Magnesiumsubstitution macht, dass sich das in der Regel bessert. Und dadurch, dass das Nervensystem ja irgendwie ziemlich essentiell ist und an ganz vielen Punkten auch ja, unseren Organismus und diese vielen rückbezüglichen Organisationsebenen mit Nervensystem, also mit Immunsystem, mit Hormonsystem, unserem subjektiven seelisch-psychischen Erleben, da überall das mitreguliert, kann man auch nachvollziehen, weswegen ein Magnesiummangel häufig mit so unspezifischen Symptomen auch einhergeht. Also wenn Leute sich müde fühlen, abgeschlagen, gestresst, nicht so gut schlafen, das kann einen bunten Blumenstrauß ergeben an Symptomen, die eben so unspezifisch sind, dass die Leute dann häufig auch zum Beispiel in der allgemeinärztlichen Praxis nicht richtig ernst genommen werden, beziehungsweise man den Link zum Magnesiummangel nicht direkt zieht. Aber das wäre auf jeden Fall ein dritter Punkt, neben Knochenstoffwechsel, Glukoseregulation und Stoffwechselgesundheit, eben als drittes diese Reizweiterleitung im Nervensystem. Und dann kommen wir zur zweiten Frage, nämlich wie hoch ist unser Bedarf für das Magnesium? Und die RDA, also die Tagesempfehlung, das sind ungefähr, das variiert natürlich ein bisschen, Männer, Frauen, tralala, aber das sind ungefähr 400 Milligramm. Die kann man sich als Hausnummer mal so merken. Und es wird aber mehr, wenn zum Beispiel jemand trainiert. Wenn jemand schwanger ist, wenn jemand in die Sauna geht, dann schwitzt er was aus von dem Magnesium. Anteilig viel, viel weniger als von dem Natrium, aber es geht auch ein bisschen Magnesium verloren. Und eine häufige und unterschätzte Ursache ist auch Alkoholkonsum. Also Alkohol, es würde sich auch mal lohnen, einen Podcast dazu zu machen, hat unter anderem eine diuretische Wirkung. Also es wirkt harntreibend. Und über den Urin wird genauso wie über den Stuhl und den Schweiß Magnesium ausgeschieden. Und wenn ich jetzt vermehrten Harndrang habe, weil die Niere da getriggert wird, wie funktioniert die Niere? Die funktioniert letztlich nach dem Prinzip, ich filtere alles raus aus dem Blut. Also da gibt es dieses ganz feine Kapillarnetz, dieses Gefäßnetz. Kann man sich vorstellen, wie so ganz viele Filter oder Siebe hintereinander. Und die holen alles raus aus dem Blut. Eben alle Blutsalze wie das Magnesium, aber auch alle Zellen und alles, was da eben rumschwimmt. Und dann packt die Niere das, was der Organismus braucht, was im Blut bleiben soll, wieder rein. Und wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann wirkt das unter anderem harntreibend und dann habe ich vermehrten Urinabgang und darüber geht auch mehr Magnesium verloren. Genauso ist es bei manchen Medikamenten, zum Beispiel eben bei Diuretikern, die dann ja den gleichen Hebel haben, so dass da auch vermehrt Magnesium abgeht und sich dadurch natürlich der Bedarf erhöht. Es gibt aber andere Medikamentengruppen auch, zum Beispiel die PPIs, diese Protonenpumpeninhibitoren, so Magenschutztabletten, die leider relativ großzügig und ohne immer die Indikation ganz genau zu klären, beziehungsweise die im Verlauf zu reevaluieren, verteilt werden in der Medizin. Und da sieht man auch, dass dann im Magen-Darm-Trakt durch diese PPIs so ein Milieu geschaffen wird, das die Magnesiumresorption deutlich erschwert und dadurch auch sich der Bedarf erhöht. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, wie weiß ich denn, ob ich einen Mangel habe? Naja, dann wäre naheliegend zu sagen, hey, wir bestimmen es einfach. Es gibt doch diesen Magnesiumwert im Labor, da habe ich irgendwie schon mal gesehen. Lass ich es einfach messen, dann weiß ich, ob ich einen Mangel habe oder nicht. Und das ist leider so, dass das Serummagnesium, also das, was man im Blut erstmal so als Standardwert bestimmt, da kann man nur 1% des Gesamtmagnesiums abbilden. Und deswegen ist es ein bisschen für die Katz. Jetzt könnte es sein, dass ein informierter Zuhörer, Zuhörerin sagt, ja, aber man kann ja das Magnesium auch im Vollblut bestimmen und das ist doch viel aussagekräftiger. Dann stimmt das, weil da werden dann die roten Blutkörperchen zum Beispiel mitgenommen, beziehungsweise der Magnesiumgehalt in diesen Zellen, die da auch mit im Vollblut dann ausgewertet werden. Aber auch da ist es so, dass es aus meiner Sicht nicht so aussagekräftig ist. Also wenn ich im Serum oder im Vollblut Magnesium einen Mangel habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich den sicher habe. Aber wenn der Magnesiumwert im Referenzbereich ist, dann bin ich eigentlich nicht viel schlauer als vorher. Das heißt, man kann es schon mal messen, ja, aber eigentlich ist es Quatsch. Und ich erinnere den Spruch eines Oberarztes aus der Klinik, der hat gesagt, Magnesium misst man nicht, Magnesium substituiert man. Und dem würde ich zustimmen. Man könnte, wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz genau wissen wollte, zum Beispiel so eine Urinmessung machen. Über 24 Stunden sammelt man den Urin und dann misst man, wie viel da ausgeschieden wird. Und dann kann man eben eine Orientierung haben, wenn der Körper geizig ist, ja, und da wenig Magnesium im Urin landet, dann kann man davon ausgehen, aha, der hat eher einen Mangel und er versucht mit aller Kraft, irgendwie das Magnesium im Körper zu halten. Und wenn da viel unten rauskommt, kann man davon ausgehen, okay, die Versorgungssituation ist ausreichend, da ist jemand nicht im Mangel. Aber das ist so aufwendig, also wenn ihr in die Allgemeinarztpraxis oder zum Internisten geht und sagt, ich würde gerne mal eine 24-Stunden-Messung machen, um meinen Magnesium-Versorgungsstatus zu evaluieren, dann wird er euch den Vogel zeigen. Und ein bisschen zu Recht, also das ist unverhältnismäßig. Da ist der Aufwand und das Brimborium drumherum steht, finde ich, in keinem guten Verhältnis zu dem Erkenntnisgewinn, den man dann hat. Und das Gute ist, dass man eigentlich, vor allen Dingen, wenn man eine gesunde Niere hat, nicht zu viel Magnesium zu sich nehmen kann. Das ist mit anderen Blutsalzen, zum Beispiel mit dem Kalium, ganz, ganz anders. Also wenn jemand in die Klinik mit einer Hypo- oder Hyperkaliämie kam, also zu wenig oder zu viel Blut, Magnesium im Blut, dann haben wir mit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit versucht, denjenigen in den Referenzbereich zu pushen. Also wenn die zu wenig hatten, dann und das eben so wenig war, dass es nicht im Referenzbereich war, dann haben wir häufig, also bin ich als kleiner Assistenzarzt da mit der Kaliuminfusion ans Bett und am besten eigentlich nur am Monitor und dann habe ich mit rotem Stift auf die Infusion Kave, Kalium langsam laufen lassen, draufgeschrieben und dann wurde das direkt nochmal kontrolliert und bevor ich dann am Abend nach Hause bin, habe ich es nochmal schnell kontrolliert und selber ins Labor getragen, dass man wirklich sicher gehen konnte, dieser Mensch mit dem Kalium, mit der Kaliumdisbalance, den kriegen wir wieder dahin, wo wir den haben wollen, weil ein unzureichender oder erhöhter Wert im Blut des Kaliums zum Beispiel schwere Herzrhythmusstörungen machen kann. Und jetzt ist es beim Magnesium aber so, dass man eigentlich aus meiner Sicht nicht zu viel Magnesium haben kann, weil unser kluger Organismus eben das sehr in seinem Sinn reguliert. Und wenn ich ihm jetzt viel Magnesium zur Verfügung stelle, zu viel könnte man sagen, und er hat genug, dann scheidet er das einfach wieder aus, über den Urin, über den Schweiß, aber vor allen Dingen bei einer Überversorgung über den Stuhl. Und das ist eigentlich die einzige nennenswerte Nebenwirkung, an die man sich gut herantasten kann, wenn man zu viel Magnesium substituiert. Dann kriegt man nämlich Durchfall. Dann wird das nämlich gar nicht aufgenommen im Magen-Darm-Trakt, verbleibt dort, zieht dann Wasser und dann habe ich im Dickdarm am Ende noch viel Magnesium rumliegen, das nicht aufgenommen wurde vom Magen-Darm-Trakt. Und das bindet Wasser und dann habe ich einen weichen Stuhlgang. Und wenn ich sehr viel Magnesium zu mir nehme, dann habe ich eben Durchfall. Aber dann erniedrige ich halt die Dosis am nächsten Tag und dann ist diese Nebenwirkung weg. Das heißt, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass jemand keine schwersten Grunderkrankungen, vor allen Dingen keine Niereninsuffizienz hat, kann man da aus meiner Sicht sehr, sehr großzügig das einfach substituieren. Und wenn man merkt, ah, jetzt kriege ich Durchfall, naja, dann lasse ich es halt wieder weg. Und die Erfahrung, die allermeisten Menschen machen, wenn sie anfangen, Magnesium zu substituieren, ist, dass diese ganzen unspezifischen Symptome, die eben häufig nicht damit in Verbindung gebracht werden, mit einem Mangel, der vielleicht da ist, dass die sagen, boah, ich fühle mich irgendwie kognitiv fitter, wenn ich am Schreibtisch sitze, ich bin einfach konzentriert, ich kann mich länger konzentrieren, ich schlafe besser, ich regeneriere besser, ja, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann brauche ich nicht mehr 2 Tage, bis ich mich wieder fit fühle und sage, ach, vom Gefühl her könnte ich jetzt wieder gehen, sondern irgendwie nur noch einen oder sowas. Also dieser bunte Blumenstrauß, der da an unspezifischen Symptomen entstehen kann, dadurch, dass das Magnesium so vielschichtige Wirkfunktionen hat, das bildet sich halt auch in unterschiedlichsten Lebensbereichen und auf eine Art unspezifisch ab oder nicht so schön quantifizierbar wie mit den Herzrhythmusstörungen beim Kaliummangel oder der Kaliumüberversorgung im Blut. Und lassen wir jetzt so ein paar Gedanken zu den akuten Folgen eines Magnesiummangels. Wenn man auf einen chronischen Mangel langfristig guckt, dann ist es leider wie so oft so, dass wir da nicht so gute Daten haben. Das ist im Grundsatz natürlich schwierig abzubilden, aber es ist auch kein finanzielles Interesse da, da wirklich methodisch gut gemachte Studien aufzulegen. Und deswegen haben wir nur so ein paar Orientierungswerte. Und einen, den ich immer ganz interessant finde, ist, wenn man auf All-Cause Mortality guckt, also auf das Gesamtsterberisiko in den nächsten 12 Monaten. Und da gibt es tatsächlich einige Studien, die zeigen, dass wenn jemand eine super Magnesiumversorgung hat oder super, ja, gute ausreichende Versorgung hat, dass der im Vergleich zu Menschen, die einen zu niedrigen Versorgungsstatus haben, ein 40% erniedrigtes Gesamtmortalitätsrisiko haben. Also die Wahrscheinlichkeit, in den 12 Monaten sich von diesem Planeten zu verabschieden. Und da hat man aber wie immer bei diesen epidemiologischen Daten, bei diesen Kohortenstudien das Dilemma, dass es keine Kausalität nahelegt, beziehungsweise man die nicht ableiten darf. Also jemand, der in der echten Welt einen guten Magnesiumstatus hat, der substituiert es vielleicht. Oder der ernährt sich einfach total gesund, futtert ganz viel Spinat und irgendwelche andere Blattgemüse, wo viel Magnesium drin ist. Und er wird aber wahrscheinlich auch regelmäßig seine Vorsorgeuntersuchung machen, viel Sport machen, zum Yoga rennen und. Also da sind ganz viele Co-Founder drin, die dann diese Korrelation erklären. Und das versucht man rauszurechnen, aber das kann man natürlich nie hundertprozentig. Und deswegen kommt man dann auf diese Zahl von 40% Gesamtmortalitätsreduktion. Trotzdem ist es schon eine Hausnummer, ja, und das ist irgendwie die Einladung zu sehen, aha, wir können es nicht genau abbilden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns was Gutes tun, wenn wir unserem Organismus ausreichend Magnesium zur Verfügung stellen, ist hoch. Deswegen bietet es sich das an und deswegen sollten wir das nutzen. Und damit wären wir genau bei der Frage, okay, wie gelingt das denn? Also wie kann ich eine optimale Versorgung sicherstellen? Und da wäre es am ehesten wieder naheliegen, das über die Ernährung zu machen. Und wo ist viel Magnesium drin? Ich habe schon gesagt, in so Blattgemüse zum Beispiel, aber auch in vielen Hülsenfrüchten, Avocados, in Samen und Nüssen, da ist überall viel Magnesium drin. Und jetzt gibt es aber Leute, die sagen, naja, über die Art, wie wir heute Landwirtschaft machen, sind zum Beispiel unsere Böden, die sind müde, die sind erschöpft, da ist wenig Magnesium drin. Deswegen ist auch in den Pflanzen, die da drauf wachsen, wenig Magnesium drin und dann in den Tieren, die die Pflanzen essen, irgendwie auch zu wenig Magnesium und wenn wir dann die Tiere oder die Pflanzen essen, dann ist da auch zu wenig Magnesium. Ich kann das ehrlich gesagt nicht genau abschätzen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß auch nicht, inwiefern man das wissen kann und ob es da einen Unterschied zwischen zum Beispiel Demeter oder Biogemüse gibt und konventionellem Gemüse oder ob das nur eine Idee ist, die irgendwie gut klingt und die wir uns so wünschen. Ich kann das nicht abschätzen. Es ist aber total einfach, Magnesium eben über als Nahrungsergänzungsmittel zu substituieren. Und deswegen würde ich das im Grundsatz, vor allen Dingen, weil es eben einen potenziell großen Mehrwert mit sich bringt und sehr, 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 sehr wenig Risiko hat, vielen Menschen einfach ans Herz legen, das mal zu testen und zu gucken, was passiert. Also wie sich Alltagserleben und Qualität verbessern. Und das ist so, wenn ihr nach Magnesiumpräparaten schaut, da wird es euch schwindelig, weil es so viele verschiedene gibt mit ganz komplizierten Namen. Man kann aber im Grundsatz die Einteilung in organische Magnesiumpräparate und anorganische machen. Es ist so, dass das Magnesium, das elementare Magnesium, das reine Magnesium, das muss man immer irgendwo dran packen, damit man es halt in Kapseln verpacken kann. Also die organischen Magnesiumpräparate, die sind oft an so organische Säuren irgendwie dran gepackt. Und dann gibt es zum Beispiel das Magnesiumcitrat oder das Magnesiumglycinat oder das Magnesium-L-Treonat. Und diese organischen Magnesiumverbindungen, die werden deutlich besser vom Organismus, vom Magen-Darm-Trakt resorbiert als die anorganischen. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr euch so ein organisches Magnesiumpräparat holt. Und wenn es ein Komplexpräparat mit verschiedenen Magnesiumverbindungen ist, darauf achtet, dass möglichst viele von diesen organischen Verbindungen drin sind. Die anorganischen, dadurch, dass die schlechter resorbiert werden, sind super geeignet, um Stuhl weicher zu machen. Wenn da jemand Obstipationsbeschwerden hat, nicht so gut auf die Toilette gehen kann, dann kann er damit ein bisschen nachhelfen und es dem Darm leichter machen. Aber um einen guten Versorgungsstatus zu haben, würde ich also auf jeden Fall zu den organischen Magnesiumpräparaten raten. Ein Punkt, den ich zum Magnesium-L-Trionat, also der Verbindung mit dem L-Trionat, noch relevant finde, ist, dass die besonders ZNS-gängig ist. Also diese Verbindungsstoffe, die da genutzt werden, die haben in Teilen eigene Wirkmechanismen nochmal, aber sie führen auch dazu, dass zum Beispiel das Magnesium in unterschiedlichen Geweben unterschiedlich gut eingelagert wird oder dahin kommt. Und jetzt haben wir im zentralen Nervensystem ja die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, das Gehirn ist so heilig für den Organismus, da dürfen noch weniger toxische Giftstoffe und irgendwas rein als in andere Gewebe, die das irgendwie besser kompensieren können, dass das Gehirn da ganz, ganz, ganz vorsichtig ist und ganz viele Türsteher nach vorn schickt. Und die lassen tendenziell das Magnesium auch nicht so gut rein, weil die alles erstmal sehr kritisch beäugen. Aber mit dem L-Treonat geht es da einigermaßen gut rein. Das sieht man zumindest im Tierversuch. Da kann man dann abbilden, wenn man das Nervenwasser untersucht, dass sich in dieser L-Treonat-Verbindung das besser im zentralen Nervensystem anreichert. Und das ist jetzt in Bezug auf Schlaf total relevant. Weil wo wird Schlaf vor allen Dingen generiert, produziert, wo ist die Kompetenz für guten Schlaf? Natürlich im zentralen Nervensystem, also im Hirn. Und ich nehme jeden Tag also eine organische Magnesiumverbindung, Magnesiumcitrat meistens, plus am Abend das Magnesium-L-Trionat. Und ich kann sagen, dass meine Tiefschlafzeit sich dadurch auf jeden Fall verlängert. Ich kann nicht genau sagen, inwiefern das nur in Anführungszeichen Placebo ist oder es tatsächlich im Zusammenhang kausal mit dem Magnesium-L-Trionat steht. Ist mir aber auch total wurscht, weil es für mich funktioniert. Das heißt, das ist was, was ihr testen könntet, wenn ihr insbesondere das Magnesium nehmt, um euren Schlaf zu verbessern, dass ihr also auf dieses L-Trionat zurückgreift. Insgesamt würde ich es aber nicht zu kompliziert machen und damit wären wir ein bisschen bei der Quintessenz. Also Magnesium zu substituieren ist für die allermeisten Menschen, glaube ich, eine super Idee, beziehungsweise einfach mal zu testen für eine Zeit. Und ich würde es nicht komplizierter machen, als es ist. Also man kann sich diese einzelnen Magnesiumverbindungen genau ansehen und gucken, in welchem Bereich das vielleicht wie indiziert ist und was besser ist und schlechter und das ganz kompliziert abwägen. Aber aus meiner Sicht ergibt es wenig Sinn, da so viel Brainpower reinzustecken. Man kann sich total differenzierte Gedanken im Gesundheitsbereich zum Beispiel zu Training machen. Ja, da kann man sich richtig gute Gedanken machen, überlegen, okay, wie ziehe ich sowas auf, wie mache ich einen Trainingsplan, wie ergibt der Sinn. Aber wenn es jetzt um Magnesium geht, dann würde ich einfach ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ein organisches Magnesium Präparat oder Verbindung holen, damit anzufangen zu substituieren und gucken, wie geht es mir damit. Weil der potenzielle Mehrwert, der ist wie gesagt sehr, sehr groß. Das potenzielle Risiko, das damit einhergeht, ist sehr, sehr niedrig. Magnesium ist ein günstiges Präparat, das kann man für wenig Geld kaufen und sich so eine Jahresration holen. Und dazu lade ich euch ein und würde mich freuen, wenn ihr dann diese genau diese Erfahrung macht, die ich eben so oft gehört habe und die ich hier beschrieben habe. Genauso würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Ich freue mich auf euch, sende euch liebe Grüße, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!